Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Also doch, der europäische Leitzins wird ein klein bisschen hochgeschraubt, der Entscheid der Europäischen Zentralbank, seine Gründe und Folgen. Erschütternd, das Mediensystem in Großbritannien ist vollkommen entgleist. Ein Skandal tangiert sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Dann abgelehnt, in Belgien lassen sich die nationalistischen Flammen nicht auf Verhandlungen ein. Vorbereitet, Swissmetall stellt sich auf eine Massenentlassung in Dornach ein. Später Männlichkeit, deren Wurzeln stecken im Fußballstadion, Geschlechterfragen auf dem Rasen und in der Fankurve und schließlich bald unabhängig, aber hungrig.
Yeah, that is a problem for us. Certain now we are there suffering for all these things. Everything is very expensive in the market.
Im Südsudan sind die horrenden Preise ein Riesenproblem. Besuch auf einen Markt hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten des Tages.
Die Europäische Zentralbank EZB erhöht den Leitzins für die Eurozone um einen Viertelpunkt auf 1,5%. Es ist die zweite Zinserhöhung innerhalb dreier Monate. Kredite werden für Unternehmen und Konsumenten damit teurer. Die EZB begründet ihren Schritt mit der anziehenden Inflation in Europa. Die britische Notenbank belässt ihren Leitzins dagegen bei 0,5%. Sie will die Wirtschaft nicht durch höhere Zinsen bremsen. Der Kupferproduktehersteller Swissmetall überlegt sich, in Dornach bis zu 290 Mitarbeiter zu entlassen. Damit wäre praktisch die gesamte Belegschaft des Werks im Kanton Solothurn betroffen. Die Direktion hat bereits Gespräche mit der Gewerkschaft über eine allfällige Massenentlassung aufgenommen, wie Swissmetall mitteilte. Nicht betroffen sei das Werk in Reconvilliers im Berner Jura. Die Verhandlungen mit den Banken gingen weiter, so Swissmetall. Und alle Möglichkeiten würden geprüft, zumindest einen Teil des Werkes in Dornach weiterzuführen. In Belgien ist ein neuer Anlauf für die Bildung einer Regierung gescheitert. Die flämischen Nationalisten haben Reformvorschläge des wallonischen Sozialisten Elio Di Rupo abgelehnt. Sie brächten wenig echte Autonomie für die Regionen, dafür eine höhere Steuerbelastung. Damit rücken Neuwahlen immer näher. König Albert hatte Di Rupo mit der Regierungsbildung beauftragt. Belgien ist seit den Parlamentswahlen vor gut einem Jahr ohne Regierung, weil sich die Parteien des reichen Flandern und des ärmeren Wallonien nicht einigen können. In Deutschland sollen Gentests an künstlich erzeugten Embryonen künftig zulässig sein, allerdings unter strengen Auflagen. Der Bundestag hat entschieden, dass Paare unter bestimmten Voraussetzungen solche Tests durchführen lassen dürfen. Etwa bei Veranlagungen für schwere Erbkrankheiten oder wenn das Risiko einer Fehl- oder Totgeburt groß ist. Bei der sogenannten Präimplantationsdiagnostik werden Embryonen untersucht, die im Reagenzglas erzeugt wurden. Embryonen mit Gendefekten können dann vor einer Einpflanzung in den Mutterleib aussortiert werden. In der Schweiz will der Bundesrat das Verbot der Präimplantationsdiagnostik in einer ähnlichen Richtung lockern. In Libanon hat das Parlament der Regierung von Premierminister Najib Mikati das Vertrauen ausgesprochen. 68 Abgeordnete von insgesamt 128 stellten sich hinter die Regierung. Damit erhält die radikal-islamische Hisbollah den stärksten Einfluss auf die Politik des Landes. Die SVP hat ihre Initiative zur Volkswahl des Bundesrats bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht. Die Initiative verlangt, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte nicht mehr vom Parlament gewählt werden, sondern vom Volk. Die Bundesratswahl fände zeitgleich mit den Nationalratswahlen statt. Der Kanton Bern erlaubt ab sofort keine Urlaube und keinen begleiteten Ausgang mehr für verwahrte und als gemeingefährlich eingestufte Häftlinge. Damit ziehe der Kanton die Konsequenzen aus der Flucht des Mannes, der wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt sei. An dem Fall waren die Kantone Bern und Neuenburg beteiligt. Rat der Norweger Edvald Boasson Hagen hat die sechste Etappe der Tour de France von Dinan nach Lisieux gewonnen. Er siegte im Spurt vor dem Australier Matthew Goss. Dritter wurde der Norweger Thor Hushovd, der weiterhin das Gesamtklassement anführt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.211 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.706 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 21,18 gehandelt und der Dollar zu 84,49 €. Das Wetter: In der Nacht muss vielerorts mit starkem Regen und teils heftigen Windböen gerechnet werden. Morgen scheint im Flachland und im Unterwallis oft die Sonne. In den Alpen und auch im Süden hat es nebst etwas Sonnenschein viele Wolken und es gehen zeitweise Schauer oder einzelne Gewitter nieder. Die Temperaturen liegen im Norden bei rund 23, im Süden bei 26 Grad. Am Samstag ist es im Norden oft sonnig, in der zweiten Tageshälfte muss vor allem in den Bergen mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Im Süden ist es oft bewölkt und zeitweise nass. Am Sonntag ist es wieder überall gewitterhaft, die Temperaturen liegen am Wochenende zwischen 25 und 30 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die wichtigsten Meldungen in Kürze. Rund um den Zürichsee und in Teilen der Ost- und der Zentralschweiz sind wegen heftiger Gewitter und Hagels die Straßenverhältnisse weiterhin schlecht. In der Folge ist der Seedamm zwischen Pfäffikon und Rapperswil wegen umgestürzter Bäume in beiden Richtungen gesperrt. Mit massiven Verkehrsbehinderungen muss auch auf der A3 gerechnet werden, insbesondere auf dem Abschnitt zwischen Wollerau und Pfäffikon. Die Ein- und Ausfahrt Schindeleggi steht teilweise unter Wasser. Zudem noch 3 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht's hier weiter. Kampf der Inflation, der Zinsentscheid aus Frankfurt. Erdbeben im Mutterland der Pressefreiheit, der Medienskandal in Großbritannien. Dann Regierungskrise in Belgien, also Krise ja, Regierung nein. Swissmetall vor dem Aus, der Betrieb bereitet sich auf die Schließung vor. Politisch unabhängig, ökonomisch ausgeliefert, der Südsudan schwankt zwischen Freude und Hunger. Und Fußball, der verrät viel über Männlichkeit, dazu mehr nach 6:30 Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs, als Podcast auch im Abonnement unter drs.ch. Die Spatzen haben es in der Finanzwelt längst von den Dächern gepfiffen. Jean-Claude Trichet hat es heute tatsächlich umgesetzt. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, EZB, hat den Leitzins minim erhöht auf 1,5%. Das ist bereits die zweite kleine Zinserhöhung seit dem Frühling, seit Trichet das Ende des beispiellos billigen Geldes eingeläutet hat. Rauf mit den Zinsen und das, obwohl Länder wie Griechenland, Portugal und Irland unter ihrer Schuldenlast zusammenzubrechen drohen. Wie begründet Trichet diesen Entscheid und was bedeutet er für uns in der Schweiz? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Koppler erklärt.
Es ist schon fast ein Ritual. Alle paar Wochen berät die Führung der Europäischen Zentralbank EZB hinter verschlossenen Türen die nächsten Schritte ihrer Geldpolitik. Dann, stets an einem Donnerstag, stets um 2:30, tritt der Präsident Jean-Claude Trichet in Frankfurt vor die Medien. Er klärt die getroffenen Entscheidungen auf Englisch, damit die Erläuterungen auch bei möglichst vielen möglichst korrekt ankommen. Heute tönte das so.
We have taken the decision to increase rates by 25 basis points. We do always what is judged necessary by the Governing Council to deliver price stability and to solidly anchor inflation expectation.
Plus 0,25%. Das sei nötig, damit die EZB die Inflation unter Kontrolle behalten könne. Die Teuerung liegt im Euroraum derzeit bei 2,7%. Das ist aus Sicht der Währungshüter zu hoch. Sie tolerieren mittel- bis langfristig nur knapp 2%. Trichet betonte, höhere Zinsen würden den Inflationsdruck mildern. Davon würden letztlich alle Länder profitieren, auch die hochverschuldeten Länder wie Griechenland, Portugal, Irland oder Spanien.
All countries, without exception, are associated with the positive, which is solid anchoring of inflation expectations.
Eine Ansicht, die nicht zwingend alle Leute in Europas Peripherie teilen dürften. Sie leiden unter den maroden Staatsfinanzen, den einschneidenden Sparprogrammen. Da müsste eine Zinserhöhung nicht auch noch sein, wird sich manch ein Hausbesitzer sagen, der allenfalls schon bald höhere Hypothekarzinsen bezahlen und deshalb vielleicht beim Konsum sparen muss. Das wiederum könnte früher oder später die Binnenwirtschaft in diesen Ländern bremsen. Jean-Claude Trichet machte aber klar, dass eine hohe Inflation im Euroraum für ihn das größere Risiko darstelle. Damit dürfte er in den wirtschaftsstarken Ländern wie etwa Deutschland Zustimmung bekommen. Der 68-jährige Franzose versuchte heute den verschuldeten Staaten Mut zu machen. Er werde immer mal wieder gefragt, ob denn diese harten Spar- und Reformprogramme überhaupt je Früchte tragen würden. Ja, das würden sie.
You, from time to time, some are asking whether austerity or sound management or soundness are paying off. Yes, they are paying off.
Vorläufig führt Trichet seinen pragmatischen Kurs in der Krisenbewältigung fort. Er hat entschieden, dass nach Griechenland und Irland nun auch die Banken aus Portugal weiterhin Staatsanleihen ihres Landes bei der EZB als Sicherheit abgeben können, obwohl diese Staatsanleihen von internationalen Ratingagenturen mittlerweile als Ramsch eingestuft werden und die EZB eigentlich keine Anleihen mit diesem Stempel akzeptiert. Der Zinsentscheid in Europa hat auch Auswirkungen auf die Schweiz, denn nun könnte die Schweizerische Nationalbank bald schon an ihrer eigenen Zinsschraube drehen. Für Hausbesitzer und Mieter hieße das, dass auch hier die Hypotheken und Mieten allmählich teurer würden. Wohl nicht sofort und vorerst wohl in kleinen Schritten, aber die Zeiten der rekordtiefen Zinsen und des günstigen Wohnens gehen auch in der Schweiz langsam zu Ende.
Ohne jede Scham haben Reporter der britischen Boulevardpresse Handys von Prominenten abgehört, um an knackige Informationen zu kommen. Doch das ist längst nicht alles, sie gingen wortwörtlich über Leichen. Die Journalisten von News of the World knackten den Anrufbeantworter eines entführten und ermordeten Mädchens und hackten offenbar Mobiltelefone von Terroropfern und Familien getöteter Soldaten. Das alles sollen bestochene Polizisten geduldet haben. Soeben ist bekannt geworden, dass Verleger Rupert Murdoch News of the World nach der nächsten Sonntagsausgabe einstellen wird. Doch der britische Medienskandal hat längst weitere Kreise gezogen. Ich habe am Nachmittag mit Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot gesprochen und ihn gefragt, wie konkret die britische Öffentlichkeit auf das alles reagiere.
Mit Ekel, Abscheu darüber, dass die elementarsten Regeln des Anstandes und Grenzen, die man bisher für unverletzlich hielt, gebrochen wurden.
Aber die britische Bevölkerung ist sich eigentlich einiges gewohnt von ihrer Presse. Das hier hat jetzt offenbar wirklich eine neue Dimension.
Ja, ich glaube schon. Bisher konnte man mit sehr viel gutem Willen gegenüber dem Boulevardjournalismus sich auf den Standpunkt stellen, dass die Opfer der Abhöraffäre lediglich lüsterne Fußballer, zweitrangige Prominente und vielleicht ein paar Politiker, bei denen das ja zum Beruf gehört, umfassten. Aber seit Beginn der Woche ist klar, dass da eben nicht nur ethische Grenzen rücksichtslos gesprengt wurden, sondern es ist auch klar im Falle des ermordeten Mädchens, dass die Justiz bei ihrer Arbeit behindert wurde, dass wir also längstens im kriminellen Schallbereich angekommen sind.
Nun fordert Premier David Cameron ja eine Untersuchung der Vorwürfe. Wie weit sind denn er und seine Partei Teil dieser unappetitlichen Verstrickungen?
Es ist eine sehr schwierige Lage für die amtierende Regierung, namentlich ihren konservativen Teil. Erstens haben die britischen Blätter des Medienimperiums von Rupert Murdoch bei der letzten Wahl eine Empfehlung gegeben, für die Konservativen zu stimmen. Zweitens ist David Cameron persönlich mit Rebecca Brooks, der Geschäftsführerin von Murdochs Imperium in Großbritannien eng befreundet. Und drittens hat Cameron, obwohl die Abhöraffäre in Umrissen bekannt war, den ehemaligen Chefredakteur des schuldigen Blattes, der News of the World, zu seinem Kommunikationsdirektor gemacht. Und der ist erst, Andy Coulson ist erst im letzten Januar unter Beteuerung seiner Unschuld zurückgetreten. Insofern sind die politisch-medialen Überlagerungen mit Händen zu greifen.
Und die Überlagerungen gehen noch weiter. Die ganzen Abhöraktionen wären ja nicht möglich gewesen, wenn nicht auch noch die Polizei involviert wäre. Was ist Ihre Rolle in dem Skandal?
Eine sehr trübe, glaube ich. Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen und Wochen noch für großes Aufsehen sorgen. Wir wissen ja schon länger, dass die Polizei bereits seit dem Jahr 2006 über die privaten Notizen des Abhörspezialisten verfügt, der im Zentrum dieses ganzen Skandals steht. Und obwohl diese Notizen umfangreich sind, hat die Polizei es offenbar in den 5 Jahren seither nicht geschafft, sie von Anfang bis zum Ende zu lesen, sondern hat eigentlich immer dergleichen getan, wie wenn der ursprüngliche Fall als Mitglieder des königlichen Haushalts abgehört wurden, ein Einzelfall gewesen sei, also genau der Argumentation der Zeitung gefolgt und hat die anderen Opfer der Abhöraffäre nicht einmal verständigt. Und wir wissen auch aus dem Unterhaus, dass News of the World zugibt, Polizeibeamte mit hohen Beträgen bestochen zu haben für Informationen. Und der Verdacht liegt auf der Hand, dass die Polizei gerade deshalb die Untersuchung dieses belastenden Materials verweigerte, weil sie damit ihre eigenen Einkommensquellen gefährdet hätte.
Aber wie, Martin Aliot, konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass die britischen Journalisten zu solchen Mitteln greifen? Wie konnte das Mediensystem dermaßen entgleisen?
Ich glaube, dass die Boulevardpresse im Vereinigten Königreich unter einem ungewöhnlichen Konkurrenzdruck gegeneinander steht. Und zum Letzten glaube ich, dass die dominante Stellung des Hauses Murdoch in der britischen Medienlandschaft eine Art von Skrupellosigkeit und Profitgier eingeführt und verschärft hat, die das Ganze nur noch schlimmer machte.
Eben, und dieses Medienimperium von Murdoch, das steht jetzt hier im Zentrum. Was bedeutet dieser Skandal denn für ihn und sein Unternehmen?
Ich glaube, ganz äußerlich kann man sagen, seit der gestrigen Fragestunde im Unterhaus, dass die Politiker die Angst vor Murdoch verloren haben. Das ist eine Gezeitenwende. Konkreter sinken die Aktienkurse von News Corporation in Amerika und von BSkyB, dem größten Privatfernsehen in Großbritannien. Und bei dem will Murdoch die verbleibenden 61%, die ihm noch nicht gehören, übernehmen. Dieses Genehmigungsverfahren der Regierung steht im Moment vor dem Abschluss. Und derzeit behauptet die britische Regierung immer noch, die Medienvielfalt sei nicht gefährdet durch diese Übernahme und weigert sich letztlich, die ethische Verwerflichkeit dieses Medienhauses mit in Betracht zu ziehen. Wie lange die britische Regierung diese enge Sicht aufrechterhalten kann, wird sich weisen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Martin Aliot. Wir haben dieses Gespräch geführt, bevor bekannt wurde, dass Murdochs Boulevardblatt News of the World diesen Sonntag zum letzten Mal erscheint. Die Zitterpartie bei Swissmetall in Dornach geht weiter. Die Angestellten müssen noch immer um ihre Arbeitsplätze bangen. Dass die Direktion mit den Sozialpartnern über eine allfällige Massenentlassung spricht, sei eine vorsorgliche Maßnahme, heißt es. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Sie befürchteten das Schlimmste, die Angestellten von Swissmetall, die sich heute Nachmittag zu einer Betriebsversammlung am Firmensitz im solothurnischen Dornach trafen. Sie wussten nicht, ob sie morgen überhaupt noch zur Arbeit kommen müssen, ja, ob es Swissmetall morgen überhaupt noch gibt. Das Traditionsunternehmen mit seinen rund 600 Beschäftigten steht am Abgrund. Nach 3 verlustreichen Jahren braucht Swissmetall dringend frisches Kapital. Das wissen freilich auch die Kreditgeber, sie bangen um ihr Geld. Eine Bank ließ daher das Rohstofflager von Swiss Metal in Dornach blockieren, als Pfand für einen Kredit von 20 Millionen Franken. Die Unternehmensleitung stoppte darauf die Maschinen und schickte die Angestellten nach Hause. Nun ist klar, die Direktion von Swiss Metal hat es noch nicht geschafft, die Bank zum Einlenken zu bewegen. Das Metalllager in Dornach bleibt blockiert. Die Maschinen werden nicht hochgefahren. Damit bleibt auch die Zukunft des Unternehmens ungewiss, zumindest am Standort Dornach. Dort müssen 290 Angestellte mit der Kündigung rechnen, fast die gesamte Belegschaft. In Reconvilliers im Berner Jura darf das Lager für die Produktion hingegen genutzt werden. Dort laufen die Maschinen weiter, ebenso im deutschen Lüdenscheid. Die Direktion hält sich alle Optionen offen. Das vom britischen Hedgefonds Lexi kontrollierte Unternehmen prüft, ob und wie Swiss Metal als Ganzes oder zumindest in Teilen gerettet werden kann. Die Gespräche mit möglichen Geldgebern laufen auf Hochtouren. Die Angestellten müssen weiterhin das Schlimmste befürchten.
Normalerweise wird gewählt und dann wird eine Regierung gebildet. Normalerweise, nicht so in Belgien. Seit über einem Jahr laufen dort die Regierungsverhandlungen ohne Ergebnis und jetzt ist auch der wohl letzte Versuch gescheitert. Der Nationalist Bart De Wever, Chef der stärksten flämischen Partei, lehnt es ab, Verhandlungen aufzunehmen, die auf einem Bericht der wallonischen Sozialisten beruhen. Die politische Krise in Belgien schraubt sich tiefer und tiefer. Urs Bruderer.
Diese Verhandlungsgrundlage wäre desaströs für Flandern, sagte Bart De Wever heute. Da sage man am besten sogleich klipp und klar Nein. Seine Analyse erstaunt. Der Autor der Grundlage, der Chef der frankophonen Sozialdemokraten, wurde von den Gewerkschaften und im eigenen Lager kritisiert für seine Vorschläge. Er verrate die Frankophonen in den flämischen Gemeinden um Brüssel, hieß es. Er verrate die Leute, die auf eine Frühpensionierung hofften. Er verrate die Arbeitslosen, die Kranken. Und er wurde gelobt von flämischer Seite. Er habe sich sehr weit hinausgewagt. So könne man verhandeln. Er habe den Parteimantel abgelegt und sich als zukünftiger Premier gezeigt. Solches war in fast allen flämischen Medien zu lesen und zu hören. Und jetzt kommen De Wever und seine NVA und sagen Nein. Dem Politologen Markus Wunderle vom unabhängigen Brüsseler Forschungsinstitut CRISP erstaunt das nicht.
Die NVA ist nämlich auch, und das wird öfters vergessen, gerade auch von Belgiern, eine Partei, die relativ rechts im Spektrum sitzt.
Und der Vorschlag Di Rupos sei dieser Partei immer noch zu links gewesen. Die Partei kalkuliert aber auch. Lässt sie sich auf Kompromisse ein, verliert sie die radikalen Wähler. Denn
was will die NVA? Die NVA will neue Wahlen. Das wäre auch eine sehr gute Stärkung für 2012, ein Kommunalwahljahr in Belgien. Man sagt, dass Bart De Wever sehr gerne Bürgermeister von Antwerpen würde. Das ist die größte Stadt in Flandern. So, da gibt es bestimmt eine Strategie in diese Richtung.
Stärker werden in Flandern also. Dass dabei der belgische Zentralstaat noch tiefer in die Krise gerät, braucht die NVA nicht zu kümmern.
Die Partei hat in ihrem Programm das Ende Belgiens. Aus diesem Grund hat Bart De Wever auch gesagt, er will kein Premierminister sein. Er will nicht identifiziert werden mit dem Staat Belgien.
Dazu passt, dass seine Partei keine Staatsräson zeigt und von der langen belgischen Tradition des politischen Kompromisses nichts geerbt hat.
Das ist eine relativ neue Partei, circa 10 Jahre alt. Und das ist etwas Maximales, was die da fordern. Das ist neu in der flämischen Politik und das scheint bei der Wählerschaft sehr gut anzukommen.
Alles läuft also vielleicht rund für die NVA, während Belgien führungslos bleibt. Denn ohne die NVA wollen andere große flämische Parteien aus Angst vor den Wählern keine Regierung bilden. Darum halten viele Beobachter es für wahrscheinlich, dass der König nur noch Neuwahlen anordnen kann. Laut Umfragen würden diese Neuwahlen aber keine neuen Verhältnisse schaffen. In Flandern gewänne wiederum die Rechte, in der Wallonie die Linke, im Sprachenstreit wären Kompromisse weiterhin unerreichbar, die Krise würde sich verewigen. Darum denken jetzt manche Leute über Möglichkeiten nach, Neuwahlen zu vermeiden. Der König könnte eine technische Regierung einsetzen, heißt es da und dort.
Das wäre wenigstens denkbar, weil Belgien ein sehr verschuldetes Land ist und weil die Situation in Europa bei diesen schwachen, verschuldeten Ländern jede Woche schlechter wird.
Anders als die derzeit amtierende Übergangsregierung müsste diese technische Regierung dann auch die großen Spar- und Reformprojekte angehen und den belgischen Haushalt in Ordnung bringen. Doch das wäre auch eine sehr undemokratische Lösung. Der Wählerwille würde nach über einem Jahr weiter verschleppt. Der Politologe Markus Wunderle kann sich dennoch vorstellen, dass es genau so kommt.
Das ist alles im Moment ein bisschen improvisiert. Naja, und man findet immer Experten des Konstitutionsrechts hier in Belgien, so viele gibt es da nicht, die sagen, ja, sowas könnte man eigentlich machen. Und dann wird es auch gemacht, ne? Und obwohl man das noch nie gemacht hat, seit 1830.
Eins ist klar, in irgendeiner Form muss Belgien verfassungsmäßig kreativ bleiben.
Mit dem Beitrag aus Brüssel ist es 18.25 Uhr geworden. Je Mecho der Zeit geht es weiter mit Impressionen aus dem Südsudan und Fragen zu Frauen in Männerdomänen. Übermorgen müssen die Karten von Afrika umgeschrieben werden. Es entsteht der neue Staat Südsudan. Das macht die Teilung des größten afrikanischen Landes möglich. Doch im Schatten der Feiern mit Prominenz aus aller Welt geht vergessen, dass dieser Südsudan ein äußerst fragiles Gebilde ist. Elementarste Infrastrukturen wie Straßen, Strom und Wasser fehlen, auch Nahrungsmittel sind äußerst knapp. Zudem droht täglich ein bewaffneter Konflikt mit dem neuen Nachbarn Nordsudan. Der findet immer neue Mittel, den jungen Staat im Süden zu sabotieren, zum Beispiel mit Exportblockaden. Die Reportage von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser zeigt, welche Folgen das hat.
Samstagmorgen in Awil, einem kleinen Städtchen in der Grenzregion zum Nordsudan. Auf dem Wochenmarkt herrscht ein wildes Durcheinander von Geräuschen, Gerüchen und Farben. An Drähten hängen Ziegenfleischstreifen, getrocknete Fische. Neben gerupften Hühnern schlafen zwei Affen. Ein normaler Markt in Afrika. Jedenfalls auf den ersten Blick. Das Problem ist nicht das Angebot, es sind die Preise. Sie sind für die Menschen fast nicht mehr bezahlbar. Ein Getreideverkäufer malt mit seiner benzinbetriebenen Mühle weiße Bohnen und Joseph, ein Priester aus Awil, ärgert sich.
This is the white beans. White beans come from the north, then rice, all these goods come from the north. But since when the border was being blocked by the northern government, most of the goods have been stopped. So far now the kilo is costing £10.
Sehen Sie diese Bohnen, sie kommen aus dem Norden. Innerhalb von 4 Wochen hat sich ihr Preis verdoppelt. Ebenso der Mais oder Getreide. Ein Kilo Getreide kostet unterdessen 10 Pfund. Das sind rund 3 Franken. Das ist nur noch lächerlich. Seit die Bevölkerung des Südsudans im Januar Ja gesagt hat zur Unabhängigkeit, blockiert der Nordsudan seine Exporte. Der letzte Zug aus Khartoum ist vor 2 Monaten angekommen. Voll. Nicht mit Lebensmitteln, sondern mit Flüchtlingen. Das sei für ihn und die Menschen hier in der Grenzregion ein großes Problem, sagt Luis, der als Nachtwächter arbeitet. Die Lebensmittel und das Wasser müssen jeden Tag mit noch mehr Menschen geteilt werden.
Yeah, that is a problem for us. Satana, we are very suffering for all these things. When you are going to market, you can't fuel, they are very expensive. The food, they are very expensive. Everything is very expensive in the market.
Alles, was wir zum Leben brauchen, wird immer teurer und teurer, weil es knapper wird. Früchte, Getreide, Benzin. Wir wissen nicht mehr, wie wir das bezahlen sollen. Sorgen bereitet die Situation auch dem Landwirtschaftsminister der Provinz. Aibol Akol empfängt an seinem Schreibtisch im Garten im Schatten eines großen Mangobaums. Er ist schwer enttäuscht von Präsident Omar al-Bashir in Khartoum. Der habe der Weltöffentlichkeit immer versprochen, er werde die Unabhängigkeit des Südens nicht nur anerkennen, sondern den jungen Staat auch unterstützen. Seit er innenpolitisch unter Druck geraten ist, hat der nordsudanesische Präsident seine Meinung offenbar geändert und sabotiert den Süden subtil.
Now it changed 300% degree. It changed completely. He just blocked the road because he knew that all the 90% of food supply is coming from north.
Um 360 Grad hat er seine Meinung geändert. Der Norden blockiert uns, obwohl bisher alles von dort kam. Nahrung, Diesel, selbst ein Teil unseres Wassers kam aus dem Norden. Wir können es nicht verstehen. Für uns wird das zu einem riesigen Problem. Bereits ohne Lebensmittelblockaden ist das Leben in dieser Region beschwerlich. Es ist unerträglich heiß, den spärlichen Schatten teilt man mit Milliarden von Fliegen, Wasser gibt es entweder zu wenig oder zu viel, während der Regenzeit verwandelt sich ein großer Teil des Städtchens in eine Sumpflandschaft, in der sich Malariamücken ausbreiten. Von den Öleinnahmen, die über 90% der Staatseinnahmen des Südsudans ausmachen, bekommen die Menschen in dieser kargen Grenzprovinz nichts zu sehen. Landwirtschaft und nicht Öl ist das Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Landwirtschaftsminister Alcohol träumt deshalb unter seinem Mangobaum davon, wie sich der neue Staat in Zukunft selber ernähren könnte.
Now, well, there is a shortage of fuel all over. Our farmers who have been using some kind of mechanized farming in 5 years or 6 year time, they now using manually with a very, very emotional way. You cannot believe.
Der Boden unter uns ist reich an Öl. Bis jetzt fließt alles in den Norden. Wir haben nicht einmal Diesel, um Traktoren anzutreiben. Landwirtschaft ist hier mühsame Handarbeit. In Zukunft müssen wir dieses Öl hier selber nutzen, um unsere Landwirtschaft zu mechanisieren. Die Landwirtschaft soll dann nicht nur dem Eigenbedarf dienen, unsere Bauern sollen Unternehmer werden. Ich bin optimistisch, dass uns das bald gelingt. Die Leute sind hier durch die Unabhängigkeit sehr motiviert. Doch die Umstellung auf eine nachhaltige Landwirtschaft lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen. Und die Lebensmittelblockade des Nordens hält an. Auf den Güterwagen im kleinen Bahnhof von Avil wächst bereits Gras. Die Lebensmittelpreise steigen weiter. Ein Apfel kostet auf dem Markt von Avil unterdessen 2 Franken. Die baldige Gründungsfeier in Juba, der neuen Hauptstadt des Südsudans, mit Gästen aus der ganzen Welt mag motivieren, aber sie macht nicht satt.
Das war Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Wer hätte das gedacht? Frauenfußball erobert Deutschland, der WM sei Dank. Ganz so wild wie bei der WM 2006 geht's zwar nicht zu und her, doch mit so vielen Zuschauern hätte niemand gerechnet. Die Titelverteidigerinnen und Gastgeberinnen spielen in ausverkauften Stadien. Das Spiel gegen Frankreich verfolgten am Dienstag über 16 Millionen am Fernseher. Das erhoffte Sommermärchen klingt also immerhin an, aber wie lange klingt es nach? Sportredaktorin Rachel Mürit.
In Deutschland ist die Frauenfußball-WM omnipräsent. ARD und ZDF übertragen alle Spiele. In den deutschen Städten versammeln sich Tausende auf öffentlichen Plätzen, um die Spiele auf Großleinwand anzusehen. Und die Deutsche Post wirbt großflächig mit den Fußballerinnen. Es erinnert vieles an den Sommer 2006, als die Männer ihre WM spielten. Und doch ist vieles anders. Außerhalb Deutschlands wird die Frauen-WM meist nur halbherzig, wenn überhaupt, verfolgt. Und für die Deutschen selbst sei die WM vor allem ein Party-Event, sagt Rainer Holtschuh. Der langjährige Fußballjournalist ist heute Herausgeber des Sportmagazins Kicker.
Dass nur eine geringe Zahl von diesen Fans, die in die Stadien gekommen sind, wirklich über den Frauenfußball Bescheid wissen, dass die mehr als 5, 6 Nationalspielerinnen sagen können und dass sie auch gar nicht über die anderen Nationen so mitreden können. Alles andere ist nichts anderes als ja, dieser Veranstaltungstrott, von zu dem man hingeht, wo es modern ist, hinzugehen.
Dabei würde es sich lohnen, genauer hinzuschauen. Der Frauenfußball habe sich in den letzten Jahren massiv entwickelt, sagt Holtschuh.
Also der Sport ist schon sehr gut, der da getrieben wird. Und ich habe die Frauen vor zig Jahren auf Fußballspielen gesehen. Das war damals im Vergleich zu heute wirklich nichts anderes als ein bisschen Rumgekicke. Und man hatte wirklich teilweise auch schmunzeln müssen, wenn man Fußballfan gewesen ist. Heutzutage ist das richtig Hochleistungssport.
Doch obwohl Spiele der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren immer gut besucht waren, im Clubfußball der Frauenbundesliga sind die Zuschauerzahlen ernüchternd. Durchschnittlich kommen rund 1000 Fans an ein Spiel. Und diese Zahlen sind immer noch weit besser als in anderen europäischen Ländern, in denen die Spielerinnen schon froh sind, wenn sie vor 100 Zuschauerinnen und Zuschauern antreten können. Es fehlt an Infrastruktur, Trainern und Geld. Beim Frauenfußball arbeiten vor allem Idealisten. Die großen Summen werden nur im prestigeträchtigen Männerfußball verdient. Und da werde auch die Frauen-WM nicht viel ändern. So Rainer Holtschuh.
Ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn viele Leute hergehen und sagen, das ist der totale Durchbruch für den Frauenfußball. Und jetzt wird Frauenfußball langsam genauso interessant wie der Männerfußball. Die Bundesliga ist im Frauenfußball ja längst noch nicht richtig professionell und noch nicht mal auf der Hälfte der Strecke angekommen wie der Männerfußball. Und in den Klassen darunter sieht es ja noch viel trüber aus. Und das muss sich auch entwickeln, damit in der Breite her gesehen dann der Frauenfußball auch am ganz anderen Podest steht als heute.
Viel Aufholpotenzial also für die Frauen im Fußball. Sie agieren ja auch in einer klassischen Männerdomäne und dort ist es zuweilen hart zu bestehen in dieser Gesellschaft. Almut Sülzle forscht in Sachen Frauen und Männlichkeit. Geschlecht im Fußballstadion ist das zentrale Thema der Ethnologin und Kulturwissenschaftlerin an der Uni Marburg. Ich fragte Almut Sülzle, ob wir denn nun in Deutschland vermännlichte Frauen sehen, wo es doch heißt, der Frauenfußball sei inzwischen härter und athletischer geworden.
Was wir sehen, sind Frauen, die Fußball spielen. Und in manchen Augen scheint es schon so zu sein, dass Fußball männlich macht, einfach weil es so eine Gleichsetzung von Fußball und Männlichkeit in der Gesellschaft gibt. Aber das bedeutet nicht, dass die Frauen in irgendeiner Art und Weise männlich werden, sondern nur, dass wir darauf gepolt sind, dass alles, was wir als Fußball erkennen, wir gleichzeitig auch als männlich uns erscheinen.
Was heißt denn eigentlich Männlichkeit im Fußball? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ich würde sagen, dass im Fußball vor allen Dingen dann oft in den Fankulturen konzentriert, sowas gibt wie eine Sammelstelle für Männlichkeiten, die im Rest der Gesellschaft eigentlich schon so ein bisschen abgewertet sind, aber wo man trotzdem noch sagt, ja, das ist aber typisch männlich, das sind die Wurzeln der Männlichkeit, das ist Wettkampf, das ist Gewalt oder die Androhung von Gewalt, so ein ganz direktes in Zweikampf gehen, nicht zurückweichen, laut sein, körperlich sein und sexistisch sein natürlich.
Dem Frauenfußball, dem fehlt, wenn nicht gerade WM ist, ja das Publikum, gerade in den unteren Ligen. Almut Sülzle, Sie haben 3 Jahre lang den Fanblock von Offenbach eng begleitet für Ihre Studien. Was ist denn eigentlich zentral für die Fans beim Männerfußball?
Also für die Fans, und zwar für die weiblichen wie für die männlichen, muss man gleich sagen, da gibt es eigentlich keine Unterschiede, ist erstmal diese emotionale Verbundenheit zum Verein. Der Verein ist das Wichtigste, was es gibt in meinem Leben, zumindest samstags oder am Spieltag. Und dann die Gemeinschaft der Fans untereinander, dieses gemeinsame sich austoben, das gemeinsame sich aufregen, gemeinsame sich freuen und dann die Möglichkeit dort anders sein zu können, ohne dafür sofort sanktioniert zu werden. Also eben mal lauter sein zu können, auch mal betrunken sein zu können und auch mal aggressiv auftreten zu können, überhaupt emotional auftreten zu können. Das ist ja vor allen Dingen für Männer, gibt es ja kaum Räume in unserer Gesellschaft, wo man öffentlich emotional auftreten kann, öffentlich weinen kann, öffentlich sich umarmen kann.
Weshalb schauen denn jetzt Männer Frauenfußball?
Also ich glaube, man muss auch unterscheiden, solche Großveranstaltungen wie jetzt die WM, da schauen sowieso alle Fußball, ob jetzt Männer oder Frauen. Da gibt es viele, die sich eigentlich nicht so für Fußball interessieren oder auch nur so ein rudimentäres Wissen haben, aber es ist dieser große Event. Und das andere ist eben, dass der Frauenfußball in vielen Sachen halt nicht so überzüchtet ist. Und deswegen man auch das Gefühl hat, okay, das ist näher dran an dem Fußball, den ich selber spiele auf dem Dorfplatz.
Ihr Interesse in der Forschung gilt auch diesen Frauen in Männerdomänen. Und gerade von solchen Frauen in Männerdomänen lasse sich viel über Männlichkeit lernen, sagen Sie. Welche Erkenntnisse ziehen Sie denn bisher aus dieser Frauenfußball-WM?
Also ich ziehe einerseits die Erkenntnis daraus, dass die Verknüpfung von Fußball und Männlichkeit nicht so eng ist, dass sie nicht veränderbar wäre, sondern man sieht Aufmerksamkeit für Frauenfußball, der nicht mehr nur so ein Belächeln oder so eine Attraktivität von, die eher so eine Freakshow hat von wir schauen mal Mannweiber oder so. Und was für mich jetzt als Männlichkeitsforscherin das Interessanteste ist, dass es, denke ich, gelungen ist, auch so in der öffentlichen Meinung, in den Medien, über den Umweg der Thematisierung des Frauenfußballs auch das Thema Fußball und Männlichkeit zu thematisieren.
Und bringt uns das einen Schritt weiter in der Veränderung der Geschlechterhierarchie?
Also es bringt uns auf jeden Fall weiter in der Veränderung, wie man auf Geschlecht schaut und wie solche Verknüpfungen auch aufgelöst werden können. Ich glaube auch, dass die Erfahrung einfach jetzt für Spielerinnen, für weibliche Fans, auch für männliche Fans des Frauenfußballs, die ja auch immer so degradiert werden, für die Erfahrung zu sehen, okay, an diesen Geschlechterbildern lässt sich was verändern. Ob es jetzt an der Hierarchie was ändert, da bin ich sehr skeptisch, weil die Wertung von Männerfußball ist höher, Frauenfußball ist niedriger. Also diese hierarchische Wertung, die ist nicht aufgelöst. Und das sehe ich auch nicht, dass sie aufgelöst wird jetzt gerade im Moment.
Das war Almut Sülzle. Die Ethnologin hat über die Geschlechterfrage der Fußballfanszene geforscht und eben erst publiziert an der Universität Marburg. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.